Der Pfarrer möchte an Pfingsten der Gemeinde anschaulich helfen, den Heiligen Geist zu verstehen. Und dann verabredet er sich also mit dem Küster und sagt, pass mal auf, wenn ich in meiner Predigt an die Stelle komme, wo ich sage, komm Heiliger Geist, dann machst du oben die Dachluke auf und wirfst eine weiße Taube rein, dass die in die Kirche reinfliegt. Gesagt, getan. Der Küster besorgt die Taube, der Pfarrer steht am Sonntag auf der Kanzel und dann kommt er an diese Stelle, wo er dann sagt, komm Heiliger Geist. Und nichts passiert. Er wundert sich ein bisschen und sagt nochmal, komm Heiliger Geist. Wieder passiert nichts, leichtes Raunen in der Gemeinde, was soll das? Und er ruft zum dritten Mal laut, komm Heiliger Geist. Und plötzlich geht oben die Dachluke auf und der Küster guckt rein und sagt, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. Ja, warum feiern wir Pfingsten? Warum feiern wir Pfingsten? Pfingsten ist nicht nur ein besonderer Feiertag im Kirchenkalender oder eine schöne Tradition der Erinnerung, weil an diesem Tag vor 2000 Jahren sozusagen es den Startschuss für die neutestamentliche Gemeinde darstellt. Wir feiern Pfingsten auch nicht, weil wir hier eine Pfingstgemeinde sind und dann einmal im Jahr darüber reden müssen oder sollen oder so. Ganz im Gegenteil, nein, das Kommen des Heiligen Geistes ist weit mehr als nur ein historisches Ereignis. Und Pfingsten wirkt bis heute in jedem Gläubigen und ist ein ganz wesentlicher Faktor für unser Leben und für unser Zeugnis in dieser Welt. Und um das zu verstehen, wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, was zu Pfingsten geschehen ist und was es mit den Gläubigen damals gemacht hat, aber vor allem, was es mit uns zu tun hat. Pfingsten, ich habe es gerade gesagt, ist ja nicht nur eine Sache aus der Vergangenheit, sondern Pfingsten hat mit uns heute zu tun. Und die Frage ist, wie können wir konkret denn Pfingsten erleben? Ist es getan mit einem Pfingstgottesdienst oder dass wir uns irgendwie einmal im Jahr in besonderer Weise daran erinnern, daran denken, vielleicht auch beten? Was hat es damit auf sich? Und um das zu verstehen, müssen wir uns kurz anschauen, in welcher Situation die Jünger damals gewesen sind. Jesus kam auf diese Erde, er fing seinen Dienst an, er predigte darüber, dass er der Sohn Gottes sei, er verkündigte das Reich Gottes, er tat Zeichen und Wunder und die Jünger dachten, okay, jetzt bricht das Reich Gottes hier auf Erden an. Das ist das, worauf wir gewartet haben. Sie haben sich das vielleicht so vorgestellt, Jesus so ähnlich wie König David, ein gottesfürchtiger König, der das Volk Israel versammelt, wo das Volk Israel wieder so in den Ordnungen Gottes lebt und wo das Reich Gottes sichtbar in dieser Welt aufgebaut wird. Und dann passierte Folgendes, Jesus sprach von seinem Tod. Und sie haben sich gedacht, wie kann das jetzt sein? Wir erwarten eigentlich das Reich Gottes. Jesus spricht davon, dass er sterben wird. Ja, er sprach auch von seiner Auferstehung, das ist richtig. Aber zunächst mal wurde er gefangen genommen, verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen und er starb dort. Und das muss für die Jünger eine Katastrophe, eine emotionale Katastrophe gewesen sein. Alle Hoffnung war plötzlich zunichte. Alles, was sie sich gewünscht hatten, vorgestellt hatten, war wie in einem Augenblick zu Ende. Und sie hatten gar nicht richtig verstanden, was es mit der Auferstehung Jesu auf sich haben würde. Und dann am dritten Tag stand er von den Toten auf und plötzlich war die Hoffnung wieder da. Hurra, Jesus ist wieder da, es geht weiter. Aber im gleichen Atemzug, im gleichen Augenblick sprach Jesus davon, dass er wiederum weggehen würde, diesmal zum Vater. Und sie haben das nicht verstanden. Jesus, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wir kennen nicht den Weg dahin, wo du hingehst. Sie haben das nicht verstanden. Und gleichzeitig sprach Jesus zusätzlich noch davon, dass er den Heiligen Geist senden würde. Seinen Stellvertreter sagt, ich lasse euch nicht verwaist auf dieser Erde zurück. Ich sende meinen Heiligen Geist, den Lehrer, den Helfer, den Tröster, den Beistand. Das, was wir gerade im Lobpreis gehört haben. Und dann gab er seinen Jüngern die Anweisung, kurz vor seiner Himmelfahrt, und sagte in Apostelgeschichte 1, in Versen 4 und 5, diese berühmte Anweisung, als er mit ihnen versammelt war, da befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Aber was sollte das bedeuten? Was heißt das denn? Die Jünger, kann mir vorstellen, die waren hin und her gerissen. Jesus war da, Jesus war weg, Jesus kam wieder, er war wieder weg. Der Heilige Geist wird gesandt. Was hat das zu bedeuten? Wir heute sind ja in der komfortablen Lage, wir können unsere Bibel aufschlagen und das alles wunderbar nachlesen. Wir wissen, wie die Zusammenhänge sind, wir wissen, wie es war und wir wissen, was dann passiert, aber die Jünger nicht. Ja, was ist das, die Verheißung des Vaters? Was ist das mit dem Heiligen Geist? Was meinte Jesus genau damit? Und dann fuhr Jesus tatsächlich in den Himmel auf und die Jünger stehen da wahrscheinlich noch voller Fragen, mit einem riesen Fragezeichen im Hinterkopf, was wird wohl jetzt passieren? Sie standen da, sie schauten auf in den Himmel, wie er auffuhr und dann steht da, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Das waren nicht die Vertreter des örtlichen Gesundheitsamts in Corona-Vollschutzanzügen, die zu ihnen gesagt haben, ihr dürft hier nicht stehen, ja, ihr seid zu viele, geht mal weiter. Nein, das waren zwei Engel. Also Gott hielt es für notwendig, auch noch zwei Engel zu senden und zu sagen, hey, steht hier nicht rum, guckt nicht in den Himmel. Der Jesus, den ihr gerade hier in den Himmel habt auffahren sehen, der wird in gleicher Weise zurückkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Und jetzt wartet auf die Verheißung des Heiligen Geistes, auf das, was Gott verheißen hat. Und dann steht hier, sie kehrten nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Was für eine emotionale Achterbahn. Und dann kommt der Pfingsttag. Dann kommt dieser Augenblick, wo die Verheißung des Vaters auf die Jünger kommt. Apostelgeschichte 2, Vers 3 und 4, nehmen wir nur diesen Ausschnitt hier, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Also da kommt ein Brausen des Heiligen Geistes, ein Brausen wie von Wind, und dann erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und das war der Startpunkt für die neutestamentliche Gemeinde. Das war der Startpunkt für das, was Gott in dieser Welt tun wollte. Und das war der Startpunkt von dem, wo du und ich heute, bis heute drinstehen und leben. Und das Schöne ist, ich sage es nochmal, es geschah noch viel mehr. Die bekamen nicht nur irgendeinen Auftrag oder so, sondern die Leute dort, die Jünger, die wurden verwandelt, die wurden verändert. Das schauen wir uns gleich noch an. Das waren plötzlich... Wie andere Menschen war das plötzlich. Und das Schöne ist, dass diese Wirksamkeit des Heiligen Geistes eben nicht nur auf die damalige Zeit begrenzt war. Das war nicht nur ein historisches Ereignis, es war ein historisches Ereignis, ja. Aber da ist etwas passiert, was weitergeht, was bis heute in dein und mein Leben hineinwirkt und was ein ganz wesentliches Element unseres Lebens und unseres Lebens als Christen heute ist. Und so wie der Heilige Geist damals in den Gläubigen wirkte, so wirkt er auch heute in uns. Was hat der Heilige Geist damals getan? Was heißt das für uns heute? Das Erste, was ich hier sehe, ist, dass der Heilige Geist Mut und Ermutigung geschenkt hat. Also wenn du dir nur zum Beispiel die Pfingstpredigt des Petrus anschaust, der steht in Apostelgeschichte 2, kannst du mal zu Hause nachlesen. Wenn du die mal so komplett durchliest, dann merkst du, das waren nicht die Worte eines ängstlichen, mutlosen Christen. Wenn du das liest, was er da von sich gab, wie er vor dem Volk stand, wie er vor den religiösen Würdenträgern der damaligen Zeit stand, da merkst du, da kam eine Kraft aus ihm heraus. Das war nicht der alte Petrus, das war nicht der Petrus, wie wir ihn früher kennengelernt haben. Petrus war aus seiner Resignation, aus seiner Zurückgezogenheit und Entmutigung herausgetreten, wodurch, nicht weil er sich zusammengerissen hat und gesagt hat, so heute ist Pfingsten, jetzt muss ich irgendwas machen oder so, sondern der Heilige Geist kam auf ihn und verwandelte ihn, veränderte ihn. Er war ein anderer Mensch. Er war ein anderer Mensch. Und Jesus hatte das auch verheißen. Er sagte in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen. Und ich glaube, dass das eine Kraft ist, die nicht nur dazu da ist, dass wir Zeugen sind für Jesus, sondern dass das eine Kraft ist, die unser ganzes Leben durchdringt, dass wir mit unserem ganzen Leben ein Zeugnis sind für Gott, mit unserem Leben ein ganzes Zeugnis sind für Jesus. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du oft mutlos und kraftlos bist, wenn du dich mutlos und kraftlos fühlst, dann bitte doch den Heiligen Geist, dass er neu in dein Leben kommt, dass er einfach mehr Raum in dir nimmt. Dann bitte ihn und sage, komm, Heiliger Geist, und mach etwas mit dieser Mutlosigkeit, mit dieser Kraftlosigkeit. Und wir müssen Mutlosigkeit und Kraftlosigkeit und Entmutigung etwas entgegensetzen. Wir können uns nicht einfach hinsetzen und warten, bis irgendetwas passiert, sondern wir sehen hier an diesem Pfingstereignis, an dem, was der Heilige Geist getan hat, wir können dem etwas entgegensetzen. Und wir sind nicht dazu verdammt, irgendwie hier unser Leben auf dieser Erde zu leben, ohne genau zu wissen, wie das eigentlich funktionieren soll und auch in einem Auf und Ab zu leben, in einem emotionalen Auf und Ab. Nein, wir können etwas tun, wir können dem etwas entgegensetzen. Ich war mit meiner Familie im vergangenen Sommer im Urlaub, und zwar in den Ammergauer Alpen. Das ist sehr schön da. Und ich habe da alleine eine Bergtour gemacht und bin da rumgewandert und so weiter. Und dann ist das ja meistens so, wenn du denn von den Bergen runterkommst, dann schlängeln sich die Wege immer so die Berge entlang. Und irgendwann kommst du unten so immer weiter Richtung Tal, und meistens fließen da irgendwelche Wildbäche. Da läuft einfach das Wasser zusammen und da fließen so Wildbäche. Und ich bin dann so auch von meiner Wanderung an diesem Bach entlang gegangen, ein ganz schönes, nettes Bächlein, der da so vor sich hin plätscherte und so weiter. Und je weiter ich runterkam ins Tal, desto befestigter wurde dieser Bach. Und dann kam ich irgendwann an eine Stelle, wo so etwas wie ein großes Bassin ausgebildet war, aus Beton gegossen, ganz stabil, mit so Betonquadern und so Sperrgittern, weißt du, so wie, kennst du Elefantengitter im Zoo? Ja, so richtig massive Stäbe, und mitten in dem Bachbett war in V-Form so etwas, so fast wie so ein Kamm aufgebaut, ja, so massive Metallstäbe, die waren da einbetoniert, und ich dachte, Mann, was ist denn hier los? Ja, und in der Mitte floss dann dieses kleine Bächlein da gurgelnd durch diese Anlage durch. Und dann ging ich weiter und habe ein Schild gefunden, wo diese Baumaßnahme, das, was sie da gemacht hatten, beschrieben war. Und sie haben gesagt, ja, im Frühjahr nach der Schneeschmelze und wenn es geregnet hat und so weiter, dann donnern oftmals riesige Wassermassen durch diesen kleinen Wildbach ins Tal. Und da wird aus diesem kleinen Wildbach ein reißender Strom, und der reißt Bäume von den Hängen weg und Geröll und ganze Felsbrocken werden da mit ins Tal genommen und so weiter. Und die kleine Gemeinde, das Dorf dort unten, die wurden also regelmäßig überschwemmt, und dann hatten die das ganze Geraffel da in ihren Gärten und so weiter, Häuser beschädigt und so. Und dann haben sie gesagt, nein, wir werden dort eine Sperre aufbauen. Wir bauen dort in den Bach eine Sperre, sodass also diese Hölzer, diese Stämme, die Steine, das Geröll aufgehalten wird. Und ich dachte, clevere Idee, ja, clevere Idee. Und genau so, ihr Lieben, können wir das auch tun. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Baumstämme und das Geröll der Entmutigung ungebremst in unser Leben reindonnern. Wir müssen dem etwas entgegensetzen. Und der Heilige Geist ist, entschuldigt mir diesen Vergleich, das hinkt, aber der Heilige Geist ist wie so ein geistliches Sperrbauwerk. Der ist so etwas wie eine Bremse in deinem Leben, wo Dinge eben nicht ungefiltert reinkommen können und wo Dinge einfach, die dein Leben beschädigen wollen, die dich entmutigen wollen, so wie ausgefiltert, ausgesiebt werden. Und wir können ihn darum bitten und sagen, Heiliger Geist, komm und nimm diese Entmutigung, nimm dieses Geröll, diesen Schutt, der da runterkommt, der von irgendwoher in mein Leben hineinkommt, nimm das weg und halt das zurück und bau in mir eine geistliche Barriere auf, dass ich dem standhalte und dass diese Dinge keinen Raum haben. Und er schenkt uns auch übernatürliche Motivation. Er schenkt uns Kraft, Ermutigung, aber auch übernatürliche Motivation. Weißt du, Petrus, habe ich so den Eindruck, der musste nicht dazu gezwungen werden, aufzustehen und seine Pfingstpredigt zu halten. Ne? Da haben nicht die anderen Jünger gesagt so, Petrus, es ist Zeit, ja? Du musst aufstehen, du musst jetzt predigen. Guck mal, die Leute hier und so, die wollen wissen, was da los ist. Und Petrus dann so, ja, na gut, wenn das sonst keiner machen will, dann werde ich mal wieder die Kohlen aus dem Feuer holen und so weiter. Und Petrus ist ja sowieso so ein bisschen so der Hitzköpfige gewesen. Ne? Und ja, Petrus, komm, mach du das. Nein, er musste nicht gezwungen werden, aufzustehen, sondern du merkst, das floss aus ihm heraus. Da war eine übernatürliche Motivation. Der fühlte sich vom Heiligen Geist gedrängt. Da war dieses Feuer, das in seinen Knochen brannte. Und die Gläubigen überhaupt damals, wenn du die Apostelgeschichte liest, die empfingen vom Heiligen Geist immer wieder so eine übernatürliche Motivation. Du fragst dich, ja, wie kamen die denn darauf? Wieso haben die das gemacht und so? Und wir lesen an vielen Beispielen, dass der Heilige Geist sie drängte, dass sie geistliche Eindrücke hatten, dass sie Träume hatten, Visionen sogar hatten und so weiter. Und dass der Heilige Geist die Gläubigen so wie kanalisierte und nach vorne drängte und nach vorne brachte. Der Heilige Geist schenkte eine übernatürliche Motivation. Und ich denke manchmal, Mann, wir brauchen auch so eine Motivation. Ich denke das nicht nur manchmal, sondern oft. Wir brauchen die Motivation des Heiligen Geistes. Und auch nicht nur für evangelistische Aktionen, sondern für unser ganzes Christenleben, für jeden Bereich unseres Lebens. Und das ist so, manchmal werden wir müde. Ja, das ist irgendwie auch ein Stück weit normal. Manchmal fehlt uns die Motivation. Wir erleben das in dieser Corona-Zeit, dass manche Geschwister müde geworden sind, dass sie nicht mehr zum Gottesdienst kommen, dass sie nicht mehr ihre Dienste tun, dass du irgendwie hinterher telefonieren musst und fragen musst, hey, wo bist du eigentlich geblieben? Warum? Motivation ist durch die Umstände flöten gegangen. Und das soll nicht so sein. Und der Heilige Geist möchte nicht, dass das so ist. Und so dürfen wir beten, wenn du das merkst. Dann darfst du sagen, ja, Herr, stimmt, ich bin unmotiviert. Ich habe gerade keinen Bock. Ich habe gerade keine Lust. Aber bitte, komm und hilf mir. Und zeig mir neu, welche Pläne Gott für mein Leben hat. Zeig mir neu, wie Gott über mich denkt. Und führe mich darin. Führe mich konkrete Schritte. Ermutige mich darin. Und erfülle mich mit einer übernatürlichen Motivation. Und ihr Lieben, das können wir suchen und das können wir begehren. Auch das ist nicht ein unausweichliches Schicksal, sondern du darfst ihm das bekennen und sagen, Herr, so ist es, aber bitte komm und mach Neues in mir und sorg dafür, dass ich mehr von dir in meinem Leben aufnehmen kann. Der Heilige Geist möchte das gerne tun. Und dann werden wir erleben, dass er mit einer Salbung, mit einer neuen Salbung für unser Leben und unseren Dienst auf uns kommt. Auch das siehst du so an den ersten Gläubigen hier und an dem, was zum Beispiel Petrus tat. Die Pfingstpredigt des Petrus, das war keine theologische Vorlesung. Ja, da steckt eine ganze Menge Theologie drin, aber das war kein theologischer Vortrag oder so, sondern du merkst, dass Gott selber durch Petrus zu den Menschen gesprochen hat. Du merkst, dass das floss aus Petrus heraus und das erreichte die Herzen der Menschen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie das hörten, drang es ihnen in die Ohren, ins Gehirn, in den Verstand. Nein, ins Herz. Es drang ihnen ins Herz. Warum? Weil Paulus so gut gepredigt hat? Nein, sondern weil der Heilige Geist durch Petrus durchgesprochen hat. Weil der Heilige Geist durch Petrus geredet hat und das die Herzen der Menschen erreicht und bewegt hat. Und ich glaube, dass wenn wir mit Menschen über Jesus reden, dass wir solche übernatürliche Salbungen, solche übernatürlichen Einsichten brauchen und der Herr möchte uns das schenken. Und erwarte das doch, wenn wir in diesem Monat Mai in besonderer Weise uns so darum kümmern, Freunden, Bekannten etwas von Jesus zu sagen, dann erwarte doch, dass der Heilige Geist dich motiviert und dich inspiriert, dass du die richtigen Worte für diese Person findest, dass du genau das vom Heiligen Geist hörst, was das Herz dieser Person bewegt und berührt und was genau ins Schwarze trifft. Der Heilige Geist möchte das und lass uns das neu erwarten. Lass uns das doch neu erwarten. Ich habe das selber mal erfahren, das ist schon ganz lange her. Das hat sich so, das war so ziemlich das erste Mal, dass ich so eine Führung vom Heiligen Geist erlebt habe. Das hat sich so eingebrannt bei mir. Das war noch in der Schule, ich habe da eine Ausbildung gemacht und so weiter. Und ich fuhr morgens mit dem Zug dahin und ich habe so im Zug gesessen und so ein bisschen so vor mich hingebetet. Und plötzlich hatte ich so den Eindruck, dass der Herr zu mir sagt, dass der Heilige Geist mich leitet und sagt so, heute oder ich weiß nicht, ob das heute war oder so, jedenfalls war so der Eindruck, du wirst mit dieser und jener Person sprechen über Jesus, du wirst ihr das Evangelium verkündigen und diese Person soll sich bekehren, soll den Weg zum Leben finden. Das war mir, das war so klar, das war so deutlich. Ich habe gesagt, oh danke, Heiliger Geist, danke für dieses Reden, aber du musst mir irgendwie dabei auch helfen. Ja, ich war ein ganz junger Christ, ich wusste gar nicht so richtig, was soll ich denn tun. Und dann bin ich diesem Impuls gefolgt und habe die Person angesprochen und habe kurz darüber geredet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen länger darüber sprechen. Das in der Schule geht das nicht. Wir haben uns verabredet. Und ich bin da ein bisschen mit Furcht und Zittern dahin gefahren und habe gedacht, oh Mann, was soll ich denn der Person sagen? Dann war auch noch eine zweite Person, die Freundin von der war auch noch dabei. Dann hatte ich plötzlich zwei vor mir und ich habe gemerkt, so wie der Heilige Geist mein Reden übernommen hat und wie die richtigen Worte aus meinem Mund kamen. Weißt du, ich hatte als junger Christ auch nicht viel Ahnung so von dem, was ich da erzählen sollte. Ich konnte keinen theologischen Vortrag halten. Ich konnte ihm nur das erklären, was Gott mit mir gemacht hatte. Und ich konnte ihm erklären, wie das ist, wie man zu Jesus kommt und wie man Jesus kennenlernen kann und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, boah, das hat ins Schwarze getroffen. Ich habe gemerkt, die beiden, die waren total bewegt und das hat sie berührt. Und ich merkte, die eine war so ein bisschen widerspenstig, die wollte das nicht, aber die andere hat sich bekehrt. Und das hat mich so begeistert und das zeigt mir so, dass der Heilige Geist möchte, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Lass uns das viel häufiger erwarten. Lass uns den Heiligen Geist bitten, uns Eindrücke für Menschen zu geben, die Gott noch nicht kennen. Und dann gibt er uns auch Weisheit für unseren Dienst und für den Aufbau der Gemeinde. Das hängt ganz eng damit zusammen. Pfingsten war ja der übernatürliche Beginn der neutestamentlichen Gemeinde. Und weißt du, die Jünger und die Apostel, die haben sich nicht hingesetzt und ein Gemeindegründungskomitee eingesetzt. Ne? So nach dem Motto, so jetzt war Pfingsten, jetzt müssen wir das irgendwie kanalisieren und organisieren. Wie machen wir das? Nein, sondern wenn ich das so lese, dann sehe ich, dass der Heilige Geist sie gedrängt hat. Dass der Heilige Geist Menschen gedrängt hat, einfach zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben. Und so formten sich die ersten Gemeinden. Und im Laufe der Apostelgeschichte sind ja immer mehr Gemeinden entstanden. Und wir sehen das hier in den neutestamentlichen Briefen an diese Gemeinden oder an Einzelpersonen. Und wir sehen darin immer wieder so die Weisheit Gottes, die Weisheit des Heiligen Geistes, wie diese Gemeinden zu leiten, zu führen, aufzubauen und weiterzuentwickeln sind. Und wisst ihr, wir können die Gemeinde nicht wie eine normale Organisation oder Firma aufbauen und leiten. Die Gemeinde ist nicht normal. Die Gemeinde ist nicht normal. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, sie ist der Leib Christi und deswegen gelten ganz andere Maßstäbe und Ansätze für die Gemeinde als für jede andere Organisation. Ja, es stimmt, trotzdem gilt, dass es viele nützliche Hilfsmittel gibt aus der Managementliteratur und so weiter, Organisationsentwicklung, das können wir alles mit einbeziehen, das ist hilfreich, aber in letzter Konsequenz brauchen wir die Leitung des Heiligen Geistes, um unsere Gemeinde oder auch um unsere Dienste und so weiter so aufzubauen, so zu tun, wie der Herr das möchte. Und umgekehrt höre ich aber manchmal auch von Geschwistern, ja, wir machen das so wie in der Urgemeinde. Ne? Zurück zur Urgemeinde, zurück zu den Wurzeln, dann wird alles gut. Das Problem ist, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, wie das in der Urgemeinde wirklich war. Also wir haben natürlich diese schriftlichen Zeugnisse, wir haben die Briefe, wir haben bestimmte Berichte und so weiter, aber wie es wirklich war, wie es in letzter Konsequenz sich im Einzelnen ausgeprägt hat, wissen wir nicht so ganz genau. Wir können vieles entnehmen und uns zusammenreimen und so weiter, aber wie es wirklich war, ist ein bisschen schwierig zu ergründen. Und du musst auch bedenken, dass die Urgemeinde, zumindest in Jerusalem, ja ganz stark von der jüdischen Tradition geprägt war. Oder andere Gemeinden waren mehr von heidnischen Kulturen geprägt oder entstanden inmitten von heidnischen Kulturen, in Ephesus, Korinth und so weiter. Und im Übrigen existierte die Urgemeinde ja in einer Kultur und in einer Zeit, die 2000 Jahre zurückliegt. Also das ist gar nicht so einfach zu sagen, ja, wir gehen zurück zur Urgemeinde. Klar, wir können uns Dinge daraus nehmen und sagen, das sind gute Prinzipien, das tun wir, das setzen wir um. Aber trotzdem, weil wir die Gemeinde in einem völlig anderen kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Kontext bauen, brauchen wir die Leitung und die Führung des Heiligen Geistes für heute, aktuell für heute. Und dazu müssen wir den Heiligen Geist fragen und um Weisheit und Leitung bitten, damit wir die Gemeinde heute so bauen können, wie Gott sich das vorstellt. Und wir brauchen das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, damit die Gemeinde funktionieren kann. Und das gilt auch für dich. Und du kannst beten, Heiliger Geist, was soll ich mit meiner Kleingruppe machen? Wie leitest du mich? Wie soll ich meinen Dienstbereich organisieren? Wo möchtest du mich einsetzen? Ich glaube, dass der Heilige Geist sehr, sehr gerne uns Anweisungen, Hinweise gibt, uns auf übernatürliche Weise in diesen Dingen leiten und lehren möchte. Und lass uns auch das doch erwarten. Lass uns das mehr erwarten und ihn darum bitten und unsere Herzen öffnen für sein Reden. Jetzt sagst du vielleicht, naja, toll, dass die ersten Christen das damals alles so konkret und praktisch erlebt haben und so weiter, aber was ist jetzt mit mir? Ja, wie kann ich das eigentlich alles erleben? Wie kann ich so diese Wirksamkeit des Heiligen Geistes erleben? Und ich sehe da gemäß des Wortes Gottes drei einfache Schritte, die ich dir noch kurz mitgeben möchte. Und dann möchte ich auch mit uns beten. Wie können wir all das erleben? Das allererste ist, du musst zunächst den kennenlernen, der den Heiligen Geist gesandt hat. Du musst zuerst eine Beziehung zu Jesus Christus aufbauen. Du musst damit anfangen, dich auf Jesus zu konzentrieren. Du musst damit anfangen, dass du dein Leben Jesus, dem Herrn, dem König gibst, um alles andere, alles weitere empfangen zu können. Es ist nicht möglich, den Heiligen Geist zu empfangen, ohne vorher eine Beziehung zu Jesus begonnen zu haben. Der Heilige Geist wirkt dabei mit, wenn wir uns bekehren, sonst könnte sich kein Mensch von uns an Jesus wenden oder so. Also er arbeitet schon an uns, aber der erste Schritt ist, dass wir Jesus, den Herrn, den König, kennenlernen. Johannes 14, da sagt Jesus ganz eindeutig, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Jemand, der geistlich gesehen tot ist, der keine Beziehung zu Jesus hat, der kann keinen Zugang zum Heiligen Geist bekommen. Das heißt, wir müssen zuerst von Neuem geboren werden. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist oder wenn du zuschaust oder wenn du zuhörst und du hast diese lebendige Beziehung zu Jesus noch nicht, dann fang damit an. Dann triff heute die Entscheidung und sag, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst. Ich öffne dir mein Herz. Komm und regiere und herrsche du in meinem Leben. Ich brauche dich, den König. Vergib mir meine Schuld und schenke mir ein neues Leben. Und dann kannst du den Heiligen Geist empfangen und ihn kennenlernen. Das Zweite, was ich hier sehe, Jesus hat es gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, er befahl ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Ich möchte dich ermutigen, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann ist der nächste konsequente Schritt, dass du dich vom Heiligen Geist erfüllen lässt. Und es ist völlig egal, wie du das nennst, ob du das Geistestaufe nennst, Geisterfüllung, Taufe mit Feuer und Heiligem Geist oder wie auch immer. Du musst mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Du musst diese Erfahrung machen, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt. Und die Geistestaufe ist ein von der Bekehrung klar unterscheidbares Erlebnis. Sie ist eine zweite Erfahrung, die auf die Bekehrung folgt und für jeden Gläubigen zur Verfügung steht. Das ist kein Sonderding, kein Sonderweg oder so. Der Herr möchte, dass wir alle voll sind des Heiligen Geistes. Und wir sehen in der Apostelgeschichte an mehreren Beispielen, wie Menschen, die bereits an Christus gläubig geworden waren, dann noch einmal neu gebetet haben und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen haben. Apostelgeschichte 19 lesen wir so ein Beispiel. Da war Paulus bei den Gläubigen in Ephesus und er fragte sie, habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Und sie haben gesagt, nein, wir haben noch nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Dann hat er für sie gebetet und dann haben sie den Heiligen Geist empfangen und sie haben sich verändert. Und Jesus hat auch diese Verheißung gegeben in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Lasst uns doch den Heiligen Geist bitten, uns zu erfüllen. Wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, dann bitte ihn darum. Das ist gar nichts Besonderes, das ist gar nicht schwierig. Bitte ihn doch darum. Als ich das erlebt habe nach meiner Bekehrung, haben meine Freunde mir erzählt, wie das ist mit dem Heiligen Geist und dass ich diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist suchen soll. Und dann habe ich gebetet und das war ganz unspektakulär. Da ist nichts irgendwie, da ist kein Feuer vom Himmel gefallen oder so. Aber später, einige Tage später, habe ich die Veränderung in meinem Leben erfahren, habe ich gemerkt, wie sich mein Leben verändert hat, wie Geistesgaben angefangen haben, wie mein Leben mit dem Herrn Fahrt aufgenommen hat, wie sich Dinge dramatisch verändert haben. Und das kommt nicht automatisch, du kannst es begehren. Und ich möchte dich einladen, wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, wenn du noch nicht gebetet hast, komm, Heiliger Geist, und erfüll mich mit deiner Kraft, erfüll mich mit deiner Gegenwart, dann möchte ich dir das anbieten, dann komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu und dann werden wir eine Gelegenheit finden, wo wir nochmal ein bisschen ausführlicher, das war jetzt im Telegram-Stil hier, wo wir ein bisschen ausführlicher darüber reden, wo wir uns ein paar Bibelstellen anschauen und wo wir einfach zusammen beten und wo wir uns gemeinsam helfen, in diese Erfahrung hineinzukommen. Und du solltest nicht darauf verzichten, du solltest nicht irgendwie abwarten, dass das automatisch kommt, sondern du darfst es begehren. Das ist das, was der Herr jedem Gläubigen gegeben hat, was für jeden Gläubigen zur Verfügung steht, was nichts Besonderes, auch kein besonderes Merkmal oder sonst irgendwas ist, was für jeden von uns da ist. Wenn dich das betrifft, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, dann finden wir eine Gelegenheit. Und das Dritte, was ich hier sehe, wenn du diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren hast, erlebt hast, dann sorge dafür, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bleibst. Das ist auch so etwas wie eine Anfangserfahrung und wir sind herausgefordert, immer wieder uns vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Das war auch bei den Jüngern zu Pfingsten so. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und danach gab es immer wieder Begebenheiten, Erlebnisse, wo sie erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Wir lesen dann so, zum Beispiel, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt, redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also sie erlebten das nochmal und nochmal. Die Jünger wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Warum? Weil wir das immer wieder brauchen. Weil die Umstände, die Dinge, die in unserem Leben gegen uns kommen, weil die Umstände des Lebens uns oftmals Freude und Kraft und so weiter rauben wollen. Und der Heilige Geist da ist und sagt, komm und empfang neue Kraft. Komm und empfang neue Ermutigung. Komm, empfange neuen Frieden, empfange neue Salbung, empfange neue Begabung. All das, was du für deinen Dienst brauchst. Der Herr möchte uns das immer wieder neu geben. Und deswegen lasst uns immer wieder beten, Heiliger Geist, nimm mehr Raum in mir, komm neu auf mich. Das alles begann mit Pfingsten und hat seitdem nicht mehr aufgehört und steht für jeden Gläubigen bereit. Und wir brauchen den Heiligen Geist als Fürsprecher, als Helfer, als Beistand, als Unterstützer, als Lehrer. Und das ist nicht nur auf Pfingsten beschränkt, sondern betrifft unser Leben jeden Tag. Und wir wollen uns danach ausstrecken, dass er uns mit Kraft für unser ganzes Leben erfüllt. Wir wollen uns ausstrecken, dass er uns Mut gibt, Zeugen für ihn zu sein. Wir wollen uns ausstrecken, dass er uns hilft, die Gemeinde aufzubauen, den Leib Christi weiterzubringen, dass er uns motiviert und dass er uns auch mit seiner Salbung erfüllt. Und wenn wir dann rufen, komm, Heiliger Geist, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass die Katze ihn gefressen hat. Das wäre schon sehr erstaunlich. Der Heilige Geist ist da mit seiner Kraft. Und wir können mit voller Gewissheit auf ihn schauen und wissen, wir empfangen von ihm. Amen.